die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Gemeinde, über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit strahlt auf über dir. Wahr ist der Herr, wo seine Herrlichkeit lässt aufstrahlen. Es ist Jesus Christus, der als Licht in die Welt gekommen ist. Er durchleuchtet als göttliches Licht unsere Dunkelheit. Mit seiner Liebe, mit Versöhnung, mit Frieden. Und er zeigt uns den Weg. Er tröstet uns und schenkt uns Freude und neue Hoffnung. Von dieser Herrlichkeit lesen wir auch in Matthäus 17. Es ist die Geschichte von der Verklärung von Jesu. Nach 6 Tagen nahm Jesus Petrus und Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und führte sie abseits auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen und sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschien ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber begann und sagte zu Jesus, Herr, hier ist gut sein. Wenn du willst, dann werden wir hier 3 Hütten bauen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, sie, da überschattete sie eine helle Wolke. Und sie, eine Stimme aus der Wolke sagte, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Ihn hört. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und schraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sagte, steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berg hinabstiegen, befahl ihnen Jesus, ihr sollt diese Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Noch bevor Jesus zum Berg aufbricht, konfrontiert er seine Jünger mit extrem schwer nachvollziehbaren Informationen. Er teilt ihnen zum ersten Mal mit, dass er verurteilt und getötet werden wird, aber dass er dann am 3. Tag wird auferstehen. Der Petrus hat ihn aufbegehrt und sich für Jesus gewehrt. Das soll dir, Jesus, aber nicht passieren. Da hat ihn Jesus aber scharf zurechtgewiesen, dass sie teuflisch und menschlich denkt und nicht göttlich reagiert. Dann ruft Jesus seine Jünger zur Nachfolge auf, mit allen Konsequenzen. Wer Jesus nachfolgt, soll sich verleugnen und das Kreuz auf sich nehmen und bereit sein, sein Leben zu verlieren. Wie müssen die Jünger schockiert sein? So viel Negatives. Und das hatten sie sich bei ihrer Berufung nicht gedacht. Jesus sagt noch etwas von seiner Auferstehung und dass er einmal mit seinen Engeln wird wiederkommen. Aber da hören sie gar nicht mehr recht zu. Erst viel später erinnern sie sich daran, an Ostern. Die Geschichte von der Verklärung von Jesus wird auch von Lukas und von Markus beschrieben. Und in der genau gleichen Reihenfolge gehen bei allen die gleichen schwierigen Ereignisse und Gespräche voraus. Und in allen 3 Evangelien gehen immer wieder weiter mit und danach. Also nach 6 Tagen fordert Jesus seine engsten Jünger auf, den Petrus, den Jakobus und den Johannes, mit ihm zu kommen. Die anderen lässt er zurück. Vermutlich mit einer Aufgabe und der Bitte, also auf sie zu warten. Ich könnte mir also vorstellen, dass die zurückgeblieben sind, recht enttäuscht gewesen sind. Vielleicht auch ein bisschen eifersüchtig. Der Petrus und der Jakobus und sein jünger Bruder Johannes ziehen auf jeden Fall voller Freude auf. Los mit Jesus. Hinter ihnen liegen so schwierige Gespräche. Auch sind sie noch von vielen Kranken und Gelähmten und Besessenen konfrontiert gewesen, die nach Heilung und Befreiung gefragt haben und Seelsorge gebraucht haben. Jetzt sind sie alle drei befreit von diesen Sorgen, unterwegs mit ihrem Herr. Sie haben keine Ahnung, was der Rabbi mit ihnen vorhat. Er führt sie auf einen sehr langen Marsch bis zu einem hohen Berg. Und jetzt folgt der letzte Aufstieg. Sicher will der Rabbi auf dem Berg beten. Das tut er ja immer wieder. Da ist der Himmel ganz nah und er ist nah bei seinem Vater. Und das Mal dürfen sie ihn sogar begleiten. Die drei Freunde sehen Jesus vorangehen und sie folgen ihm bis auf den Gipfel. Aber endlich oben angekommen, sind sie so müde, dass sie gerade rasten wollen und die drei liegen ab und schlafen sogar ein. Und das Detail tut nur der Lukas in seinem Evangelium erwähnen, in seinem Bericht. Sie sind so kaputt und erinnert uns auch das nicht gerade ein bisschen an Gethsemane. Auch da sind die drei Lieblinge, die nächsten Jünger, haben dürfen begleiten. Als Petrus nach einer Weile ganz verschlafen aufschaut, sieht er, wo die ganze Umgebung hell ist, mit seinem Herr in der Mitte, in einem weissen, gleissenden Mantel eingehüllt. Und das Licht, heller als die Sonne, tut seinen Augen fast weh, dass er die Hände drüber legen muss. Er glaubt zu träumen, aber er merkt, dass auch der Jakobus und Johannes staunend und überwältigt neben ihm stehen und Jesus in diesem überirdischen, hellen Licht bestaunet. Er hat sich verwandelt und doch ist es immer noch Jesus. Plötzlich merken sie, dass Jesus mit zwei Männern redet. Der Lichtkreis verändert sich und zwei Gestalten werden sichtbar. Und sie wissen einfach, es sind Mose und Elia. Ein ganz grosses Geheimnis, das gar niemand irgend in Wort fassen kann. Sie werden Augenzeugen von einem Stück vergangener Heilsgeschichte. Der Mose und der Elia sind beides Männer, die die Geschichte von Israel tiefgreifend mitgeprägt haben. Der Mose als Führer vom Volk Israel und Überbringer von der 10 Gebote. Der Elia als erster Prophet. Beide hat Gott dazu gebraucht, um seinem Volk seine Herrlichkeit, Heiligkeit und Allmacht zu offenbaren. Und in ihrer Mitte steht jetzt Jesus als lebendiges Zeugen von Gottes Voraussagen. Viele Prophetien vom Alten Bund erfüllen sich jetzt in diesem Augenblick sichtbar im verklärten Sohn Jesus Christus. Die Grenze zur unsichtbaren Welt ist in diesem Geschehen wie aufgehoben. Alles scheint verrückt, verschoben zu sein. Und diese verrückte Situation vertreibt jetzt der Petrus in seinem Temperament einfach nicht mehr. Ist es nicht doch nur ein Traum? Wenn nicht, dann will er aber jetzt handeln. Er will konkret den wunderbaren Augenblick festheben. Keinesfalls will er ins dunkle Tal zurück, woher sie gekommen sind. Darum schlägt er Jesus ganz spontan vor. Hier ist gut sein. Willst du, so wollen wir hier drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Aber niemand reagiert darauf. Da überschattet sie eine helle Wolke und eine Stimme spricht raus, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf den sollt ihr hören. Gott selber stellt sich zu seinem Sohn. Ein zweites Mal, wie schon bei der Taufe, von Jesus am Jordan. Da fallen die drei Jünger auf die Knie, erschrocken und überwältigt von der Heiligkeit, die sie umgibt. Da tritt Jesus zu ihnen, rührt sie an und ermutigt sie, habt keine Angst. Steht auf, wir gehen. Verwirrt stellen sie sich auf die Füße. Verwundert schauen sie sich um. Sie sehen niemand als Jesus allein. Sie sehen nur ihn. Ganz natürlich. Ganz real. Er ist wieder der Mann von Nazareth. Freundlich, ernst. So wie immer. Und Jesus will wieder zurück ins Tal. Er weiss, was für eine schwere Zeit jetzt auf sie alle wird zukommen. Wie wichtig ist darum für sie diese Auszeit zur Glaubensstärke gsi. Er befiehlt den drei engsten Freunden, bis zu seiner Auferstehung niemandem von dieser Erscheinung zu erzählen. Und das Versprechen halten sie. Was hätten sie denn den anderen auch sagen und erzählen sollen? Sie finden ja selber kein Wort. Und die anderen, die hätten sowieso nicht können glauben. Viele Jahre später nehmen Johannes und Petrus in ihrem Brief auf das Erlebnis Bezug. Petrus schreibt in seinem zweiten Brief: Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, denn er empfing von Gott dem Vater Ehre und Preis. Denn er hörte die Stimme von der großen Herrlichkeit. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berg. In Hebräer 13, Vers 8 steht, dass Christus gestern und heute und derselbe ist, der gleiche ist und auch in Ewigkeit. Wenn es so ist, könnte sich Jesus Christus heute nicht ähnlich offenbaren? Erstaunlich ist, in vielen islamischen Ländern erleben viele Menschen heute so Jesus-Begegnungen, wie damals die drei Jünger. Vor allem dort, wo die Menschen am Ende ihrer emotionalen Möglichkeit stehen, wo sie genug haben von Hass und Terror, von Lüge und Krieg, von Gewalt. Und da berichten heutzutage in der so viele ehemalige Moslems, wie ihnen im Traum eine leichte Gestalt erschienen ist. Genau so wie auf dem Berg von der Verklärung. Sie sehen in liebende Augen und werden in eine Flut voller Liebe eingetaucht. Und sie erkennen sofort, das ist Jesus. Aus dem Koran wissen sie, dass er ein Prophet war. Aber im Gegensatz zu Mohammed heilen konnte und Wunder da hat. Und von einem so einem Augenblick an, so einer heiligen Begegnung, sind die Moslems total verwandelt. Sie können nicht mehr die gleichen bleiben. Sie können nicht mehr hassen. Sie glauben an Jesus, suchen nach Bibeln, suchen nach Kontakt, nach Christen, die ihnen können weiterhelfen können. Sie glauben an Jesus und müssen ihn sogar bezeugen, trotz Verfolgung und Verstoß aus ihren Familien. Von dem wissen wir. Und in den islamischen Ländern, auch in Asylantenheimen bei uns in Europa, geschehen solche Erweckungen. Von dem wissen wir nichts. Wir hören so viel Negatives von den Muslimen. Aber Jesus ist dran. Dort ist er, wie sie keine Bibel haben, erscheint er ihnen in den Träumen. Warum erleben wir Menschen in der westlichen Welt oft so wenig oder fast nichts in dieser Richtung? Ich meine, es hat mit unserer Kultur und mit unserem Verstandesdenken zu tun. Wir denken noch griechisch-humanistisch. Wir machen eine ganz klare Trennung zwischen dem Diesseits und dem Jenseits. Für viele von uns Leistungsmenschen steht Gott nur an der Peripherie von unserer Existenz. Er ist zuständig für Grenzsituationen. Wenn wir in Not sind oder auch bei Geburt und beim Tod. Im Zentrum aber steht der Mensch bei uns. Mit dem Lebensempfinden, ich denke, also bin ich. Das heisst cogito ergo sum auf Latinisch. Und dieser Spruch ist von ganz typisch von Descartes. Das war ein französischer Philosoph. Je pense, donc je suis. Und bis ins 4. Jahrhundert ist unser Denken aber auch mehrheitlich jüdisch-christlich. Beide Welten fließen hier wie ineinander hinein. Gott als Schöpfer steht drüber, verbindet beide, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und das Lebensgefühl redet eben auch, gibt auch die Bibel wieder. Genau das, das Miteinander. Und wenn ich eher biblisch-christlich denke, so lebe ich eigentlich eher nach dem Motto, ich glaube, also bin ich. Credo, ergo sum. Zu was für einem Lebensmotto fühle ich mich mehr hingezogen? Es geht hier nicht um die Frage entweder oder, Verstand oder Glaube. Der Verstand, unser Denken, ist ja von Gott geschaffen. Er gehört zum Mensch. Wir brauchen ihn zum Forschen, zum Entwickeln, Studieren, Entscheiden. Die Frage ist, gebe ich Jesus eine Chance, dass er mir auf seine ganz eigene Art einmal begegnen darf und mich im Glauben stärken? Mache ich einmal mein Herz auf? Vertraue ich mich ihm einfach an? Lass ich meinen Verstand einfach einmal los, mit dem ich so viel hinterfragen, anzweifeln und kontrollieren möchte? Ich rede aus eigener Erfahrung. Gott kennt ja unsere ganz eigene Art, wie wir denken und fühlen. Jeder und jede ist ganz besonders gemacht, von ihm geschaffen und geliebt. Wir müssen uns nicht verstellen. Wir dürfen so sein, wie wir sind. Und Gott weiss, was wir brauchen. Gerade wenn wir neu mit anstehen und nicht mehr weiter wissen, da ladet uns Jesus ein, einfach mit ihm zu kommen. So, wie er die Jünger gefragt hat. Gönnen wir uns doch einmal eine Zeit ganz persönlich für uns selber. Für uns selber. Das ist nicht egoistisch. Man soll nicht immer nur für die anderen da sein. Sondern wir dürfen einmal auf uns schauen, auf unsere Bedürfnisse. Nehmen wir doch einmal eine Auszeit, wo wir können aufschnaufen können, wo wir mal mit Jesus sein können. Sei es auf einer Wanderung in der Natur, sei es bei einem schönen Konzert, sei es in einer stillen Zeit beim Lesen von der Bibel im Gebet oder einfach an einem Ort, wo wir schon lange danach und sehnen, da wäre es schön, wenn ich mal ganz alleine dort ane. Dann dürfen wir mal gehen. Denn da begegnet uns Jesus. Es so, wie wir in unserer Art sind und wie wir ihn können aufnehmen können, so will er uns begegnen. Und wir leben dann nur ihn, nur Jesus allein, in seinem Licht, so wie er ist. Bei ihm verblasst dann alles Dunkle und Schwere, Unreine. Und wo du versagt hast und schuldig geworden bist, das erkennst du in seinem Licht sofort, das ist ganz einfach. Und du bekennst es und Jesus beschenkt dich mit seiner Vergebung und die Last fällt ab. Du bist frei. Und tiefer Friede erfüllt dein Herz. Und dann kannst du tröstet und gestärkt wieder in den Alltag zurück. Genau in deine Probleme wieder rein. Aber es sieht alles anders aus. Es ist nicht mehr so schlimm. Weil Jesus dabei ist, mit seinem Licht. Und er hat dich erleuchtet, er hat dich befreit. Und durch das kannst du automatisch ohne Krampf Licht und Salz sein in deinem Umfeld. Wohin auch immer Jesus dich abholen will. Das Wort aus dem Jesaja 60, 2 gilt dir ganz persönlich. Jetzt für die nächste Zeit erst recht. Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit strahlt auf über dir. Amen.